Dann merken sie aber, dass sie loslassen können. Und das gibt ihnen Kraft. Und das Kind merkt wieder, dass die Eltern zur Kraft kommen. Und das überträgt sich. Also wir haben schon ganz oft gehabt, wo ein Kind eigentlich zur Sterbebegleitung zu uns kommen sollte. Aber das ist dann nicht gestorben. Die sind dann nach Hause gegangen. Also diese Krise ist dann abgewendet worden. Und ihr müsst euch vorstellen, diese junge Dame war blind.
Wollte ich gerade sagen, die war blind. Wie guckt man dann den Film?
Sie hört und ich musste ihr erzählen, was passiert.
Ah!
Und das war für mich eine große Überwindung, weil ich sagte so, sagt sie, ja, erzähl mal, was passiert? Dann sag ich, ja, die küssen sich. Ja, wie küssen die sich? Und dann sag ich, ja, auf den Mund. Wie küssen sie sich auf den Mund? Und sie wollte es ganz genau wissen. Und das war das Interessante, was man sich auf diese Situation einlässt und auf diesen Menschen einlässt. Und das war für mich so eine Offenbarung. Also ich wollte das unbedingt und habe dann meinen Mann angerufen und habe gesagt, so, ich glaube, ich habe den Job. Sagt, hast du die Zusage? Nein, ich glaube, ich habe den Job. Es war so
das
eine
Liebes. Das hast du gespürt.
Das habe ich gespürt. Sie träumen weiter, weil wir viele Sachen versuchen zu ermöglichen. Und wie gesagt, ja, das ist... Einigen ist auch gar nicht bewusst, dass ihr Leben kürzer ist als unser Leben. Und ich war mal diejenige, die ganzen Beschwerden bekommen hat. Und da habe ich gesagt, das ist ja toll, dass Sie angerufen haben. Hätten Sie uns denn auch angerufen, wenn wir keinen Fehler gemacht hätten?
Das ist eine gute Frage.
Und dann waren die dann immer so, nee. Sag ich, ja, aber dann können wir ja ein bisschen plaudern. So einen Weg zu gehen, so eine innere Einkehr. Weil ihr erlebt mich ja, ich bin ja immer sehr offen, ein bisschen temperamentvoll. Und vielleicht mal wieder zu sich selbst zu finden. Also so mal so eine innere Einkehr.
Die Stille.
Die Stille, ja.
Kann ich gut verstehen.
Weil mein Leben ist wirklich turbulent.
Auch als Videopodcast auf YouTube. Ja, moin und herzlich willkommen zum Gezeitengänger-Podcast mit diesem Banausen hier.
Jens.
Und dem Banausen Christopher. Und heute haben wir in der Mitte noch einen ganz besonderen Gast sitzen. Keine Banausin, sondern eine Frau mit sehr, sehr viel Herzenswärme, so wie wir dich kennenlernen durften, die Nicole. Wir freuen uns, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch riesig.
Sehr, sehr gerne. Wir haben dich kennengelernt, als wir aus zwei Büchern von Jens alias Jando vorgelesen haben bei euch im Kinderhospiz Löwenherz. Und da guckten wir uns anschließend an und dachten so, Mensch, irgendwie, das hat so einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, als du uns rumgeführt hast im Kinderhospiz, weil du bist mit so einem schwierigen Thema, bist du uns so offen und herzlich begegnet und dein erster Satz war, es geht hier um das Leben.
Das stimmt.
Erzähl doch mal gerne von deiner Arbeit, wie läuft das da ab?
Ja, das Kinderhospiz Löwenherz in Sieke ist lebensbegleitend. Wenn man an Hospiz denkt, denken ja viele Menschen immer, sterben. Ja. Man kommt zum Sterben dahin. Mhm. Bei uns ist es anders. Bei uns ist es komplett anders. Wir begleiten die Familien bis zu 28 Tagen im Jahr. Und bei uns ist Entlastungspflege. Ihr könnt euch vorstellen, die Eltern sind 24/7 mit ihrem kranken Kind beschäftigt, haben kaum Möglichkeit, irgendwie mal rauszukommen. Und auch die Gedanken sind ja auch immer sehr, wie geht's meinem Kind, wie lange lebt es noch? Und dafür sind wir einfach da. Wir sind da, denen eine Möglichkeit zu geben, eine Oase zu geben, wo sie sich zurückziehen können, ein bisschen durchatmen können. Wir haben ein ganz tolles Team von Pflegekräften, Begleitern, die also praktisch ein Rundum-Paket für die ganze Familie hat. Also nicht nur fürs kranke Kind, sondern auch für die Eltern, Geschwister, Großeltern. Und ich bin jetzt seit 5,5 Jahren da und von Anfang an hat mich das so fasziniert, diese Freude. Ich habe euch ja auch die Schmetterlinge am Eingang gezeigt, wo alle denken, ach Mensch, die sind bestimmt alle verstorben. Nein, das sind all unsere Kinder, die noch bei uns sind. Und es ist freundlich bei uns, es ist hell bei uns. Also das habt ihr ja auch selbst erlebt, also wie lebensfroh das ist. Und ihr habt ja auch ein paar Kinder gesehen und sowas. Das ist einfach, ja, wir sind lebensbegleitend, entlastend.
Ja, so haben wir es auch empfunden. Ne? Also es war, wie gesagt, ich habe so immer so ein bisschen so eine Enge, wenn ich irgendwo so Hospiz gehe, dann ist es immer für mich so diese Konfrontation mit dem Tod. Ne? Und das war bei euch ganz anders. Das war so, wie du schon sagtest, das war so hell, das war so freundlich und die Schmetterlinge alleine, wie kamt ihr auf die Idee mit den Schmetterlingen? Das finde ich einfach auch eine super schöne
Sache. So ein Schmetterlingsbaum, ja, genau, ist es quasi. Also so ein Baum behangen mit Schmetterlingen, wo die Namen dann draufstehen,
genau,
der Kinder.
Genau, ne? Die Bilder und die Namen, die werden dann immer gebastelt, wenn die Kinder das erste oder zweite Mal da sind. Entweder basteln das die Geschwister, Eltern oder die Begleiter. Und es ist später fürs Ritual. Das heißt, wenn die irgendwann verstorben sind, nehmen wir sie ab, dann kommen sie in unseren Abschiedsbereich und dann gibt es ein Ritual, dass nachher dieser Schmetterling dann in die Luft steigt. Super. Und für die älteren Kinder haben wir die Segel, da wo wir ja gelesen haben, da sind ja die Segel, weil wir haben irgendwann gemerkt, Kinderhospiz ist ja schön und gut, aber die Lebenserwartung durch die heutige Medizin ist länger geworden und dadurch haben auch ganz viele Jugendliche und die wollen nicht mehr ins Bällebad. Die wollen ein bisschen spielen, die wollen ein bisschen Filme gucken und so. Und deswegen haben wir das Jugendhospiz dann später gebaut. Und da sind halt die Segel. Mhm. Weil das ist dann eben dieses andere, die segeln davon. Auch da wird es genauso, wenn das Kind verstirbt oder der Jugendliche verstirbt, wird es dann in einem Ritual in die Luft gehen.
Mhm. Bevor wir nachher vielleicht zu deinen eigenen Sehnsüchten und Träumen kommen, wie nimmst du das wahr? Wie gehen Kinder damit um, mit ihren Sehnsüchten, Träumen, träumen die viel mehr als Erwachsene? Ist es anders? Gerade Mensch, also wie gehen die damit um? Wie erlebst du das?
Unsere Kinder, man denkt ja immer, sie können nicht kommunizieren oder aber die können kommunizieren. Die können mit Augen, mit Gesten kommunizieren und wir haben auch viele Jugendliche, die haben Sehnsüchte. Also wir haben jetzt gerade einen Praktikant, der auch ein Kinderhospiz junger Erwachsener ist und der macht ein Praktikum bei uns.
Wie toll.
Und der sagte so, dass sein größter Wunsch ist, irgendwann Auto zu fahren. Er möchte ein umgebautes Auto haben, wo er dann uns abholt und das Fenster runter macht, ganz laut Musik macht und mit uns durch die Gegend fährt. Und die haben Sehnsüchte, die haben ganz normale Bedürfnisse und Sehnsüchte wie alle anderen auch, aber eben anders. Also sie sind nicht unbedingt reduziert, aber sie haben es. Und wir versuchen eben diese Sehnsüchte und Wünsche auch zu erfüllen. Ich weiß, als ich angefangen bin, man hospitiert immer. Also ich bin ja in der Verwaltung und ich musste, es hört sich an, aber es ist eben, man muss da einfach rübergehen und hospitieren. Und ich hatte wirklich Respekt vor. Also ich hatte wirklich Respekt vor, wie kommuniziere ich mit denen? Wie weiß ich, was mit denen richtig ist? Natürlich hast du immer eine Pflegekraft oder an der Hand. Und ich hatte da eine junge Erwachsene und die stand eigentlich nur auf junge Frauen mit dunklen Haaren.
Da passt du nicht unbedingt rein, ne?
Nicht unbedingt. Und da ist jemand ausgefallen und dann sagten sie, Nicole, du bist heute für die junge Dame zuständig. Und da habe ich gedacht, okay. Sie ist rausgekommen auf dem Flur und hat gesagt, nee, will sie nicht. Also sie ist blind, aber hat eben gleich gefragt, wie siehst du aus und sowas. Und ich habe natürlich die falsche Antwort gegeben, habe gesagt, blond und ich bin 50. Dann sagt sie, nee, mit dir will ich heute nichts zu tun haben. Ich möchte heute nicht. Habe ich gesagt, okay, dann musst du halt den Tag im Zimmer verbringen. Und dann sagt sie, ja, macht sie. Und dann habe ich gesagt, naja, dann werden wir nachher keinen Film gucken, dann werden wir nachher nicht zu McDonald's gehen, dann werden wir nachher das und das nicht machen. Und dann sagt sie, ja, sie braucht ein bisschen Bedenkzeit. Nach 5 Minuten kam sie raus und hat gesagt, ich werde diesen Tag mit dir verbringen. Und das sind so Geschichten, weißt du,
ja. Wie war der Tag?
Oh ja, sehr interessant. Also McDonald's war noch das Einfachste. Aber nachmittags haben wir einen Film zusammen geguckt. Es war ein Liebesfilm, hat sie sich ausgesucht. Mhm. Und ihr müsst euch vorstellen, diese junge Dame war blind.
Wollte ich gerade sagen, die war blind. Wie guckt man dann den Film?
Sie hört und ich musste ihr erzählen, was passiert.
Ah!
Und das war für mich eine große Überwindung, weil ich sagte so, sagt sie, ja, erzähl mal, was passiert? Dann sage ich, ja, die küssen sich. Ja, wie küssen die sich? Und dann sage ich, ja, auf den Mund. Wie küssen sie sich auf den Mund? Und sie wollen es ganz genau wissen.
Ja, klar.
Und das war das Interessante, was man sich auf diese Situation einlässt und auf diesen Menschen einlässt. Und das war für mich so eine Offenbarung. Und auch mein nächster kleiner Gast, den ich dann hatte, das war auch jemand, die nicht kommunizieren konnte. Die hat nur mit Fingerzeichen gemacht. Wir sind spazieren gegangen und jedenfalls sage ich so, Mensch, gefällt ihr das? Und dann sagte meine Kollegin, ja, das wirst du gleich sehen. Es gibt einen Daumen hoch, ist super. 2 Daumen hoch ist super, super, super gut.
Mhm.
So, und jedenfalls sind wir dann über Stock und Stein. Und umso doller das gewackelt hat, umso toller fand sie das. Und dann kam der erste Daumen. Dann kam der zweite Daumen. Da habe ich gesagt so, ach Mann, wie schön. Und das bereichert einen so, weißt du.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Also, dass du weißt, wie du mit denen kommunizieren kannst. Und das ist eine Möglichkeit zu kommunizieren. Weil das war ja meine größte Sorge. Mhm. Weil ihr habt mich ja erlebt, ich rede gerne, ich möchte gerne mit Menschen zusammen sein. Wie kann ich mit erkrankten Kindern oder Jugendlichen umgehen? Und das, da nimmt einen auch so ein bisschen so, die ganzen Kollegen die Angst.
Ich glaube, hat man auch erstmal richtig Respekt davor, ja, oder? Dieses, ja. Das ist ja auch ein Schritt, ne?
Ja, also ich war ja ganz lange bei einer Zeitung, also fast 15 Jahre, und dann hat sich da alles so die Landschaft verändert. Also ich habe eine Kolumne gehabt, ich habe die Reiseseiten gemacht, und es ist alles dann so weggebrochen. Ich sollte plötzlich SEO-Texte schreiben. Das heißt, warum diese Steckdose die beste Steckdose ist. Und das ist ja gar nicht meins. Und irgendwann saß mir abends auf dem Sofa und da sagt mein Mann, du, ich glaube, ich habe einen Job für dich. Sag ich, wie? Ja, ich weiß nicht, ob du es kannst. Das ist ein Kinderhospiz, aber die Beschreibung ist genau so, wie du bist. Und dann hat er gesagt, oh, und morgen ist Abgabeschluss. Morgen muss die Bewerbung fertig sein. Also habe ich mich hingesetzt, habe die Bewerbung geschrieben, habe die hingebracht, hatte eine Stunde später einen Anruf von den damaligen Pressesprechern, hat er gesagt, so, wann ich zum Vorstellungsgespräch kommen könnte. Ja, war ich dann gleich am nächsten Tag. Und ich bin da rausgekommen und war so erfüllt von diesem Haus, von diesen Menschen, die da gearbeitet haben, von dieser Atmosphäre. Da habe ich gesagt so, ja, das will ich. Also ich wollte das unbedingt. Und habe dann meinen Mann angerufen und habe gesagt, so, ich glaube, ich habe den Job. Sagt, hast du die Zusage? Nein, ich glaube, ich habe den Job. Es war so das eine Liebe.
Das hast du gespürt.
Das habe ich gespürt. Mhm. Und das war so erfüllend. Und es war tatsächlich so, zwei Tage später habe ich die Zusage gekriegt und das war so, und ich habe es keinen Moment bereut, gewechselt zu haben aus diesem Struktur, aus diesem, weil man weiß ja, Zeitung, Abgabe, 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 und jetzt hast du es, ist was ganz anderes und es ist so wunderschön, du hast keine Ellbogen mehr, du hast keinen Zeitdruck mehr. Weil man kann sich das einteilen, das merkt ihr ja auch, ihr habt es ja gemerkt, wir haben keinen Zeitdruck bei uns ist einfach alles ganz lässig, ne? Mhm. Bei aller Schwere, ne?
Wollte ich gerade sagen.
Aber das ist ja gerade das, was das auch ausmacht bei euch, fand ich so, als ich das gemerkt habe, so, wo man gedacht hat, so, es muss ja alles total eng getaktet sein und es ist alles so schwer und das vermittelt ihr überhaupt nicht. Es war so leicht, wie ihr da umgegangen seid, auch du und wie Christopher ja auch am Anfang sagte, wie uns da rumgeführt hast und wie wir halt auch eben die Pflegerinnen und Pfleger kennenlernen durften und das war so... Tja, es war so einfach, wie ihr mit einem schweren Thema umgeht. Ja. Und das ist schon bemerkenswert.
Ja, und das ist eben ein Ausdruck von Stärke. Ja. Ja. Man sagt ja, Kinder träumen einfach und grenzenlos. So, also nochmal ein bisschen gezielter nachgefragt, was für Träume haben die Kinder da so? Kriegt man da ein bisschen irgendwie was mit?
Auf jeden Fall. Ja? Gerade bei den Jugendlichen, die noch kommunizieren können, die eine Muskeldystrophie haben, die werden ja irgendwann von unten nach oben, wird es ja irgendwann immer schwieriger. Mhm. Ja, es ist zum Beispiel, was sie lieben ist, die möchten in die Disco. Mhm. Die möchten bowlen.
Klar, wie es so in dem Alter üblich ist. Ne?
Genau.
Klar.
Und wir haben auch Themenwochen. Und es geht auch bei uns manchmal, wir haben eine Themenwoche Sexualität und Partnerschaft. Wie kann das gehen? Das geht. Also wir haben eine ganz tolle Pädagogin da, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt und so. Ja, es ist alles möglich, weil wo die Eltern erst denken, so, ja, wie soll das gehen? Aber es geht alles und die haben Träume. Das geht davon los, dass sie in die Disco wollen, dass sie mal abends ausgehen wollen. Die wollen Cocktails machen, die wollen eine Party feiern oder die wollen ins Stadion gehen und sowas. Und wir versuchen beim Aufenthalt so viel wie möglich von ihren Sehnsüchten und Wünschen zu erfüllen. Mhm. Es ist nicht alles zu erfüllen, aber wir versuchen es möglich zu machen.
Da gehören ja natürlich auch, wenn man sich das dann überlegt, das sind ja auch echt viele Träume und Sehnsüchte, die sie haben. Ne? Und ihr versucht sie ja zu erfüllen. Mhm. Ihr seid ja auch da mit Sicherheit auf viel Unterstützung von außen noch angewiesen, oder? Dass da irgendwo Leute dabei sind. Ich denke jetzt gerade nur Stadion zum Beispiel, was ja nun naheliegend bei euch ist, ist Werder Bremen. So, dass man vielleicht die Möglichkeit hat zu ermöglichen, hey, ein Stadionbesuch. Das passiert auch, oder?
Ja, das passiert. Also wir fragen dann an und oft kommt auch der Verein auf uns zu und sagt, Mensch, wir haben gerade da Karten und sowas, ist das möglich? Und dann sagt man so, okay, ja, die Geschwisterkinder, gar kein Problem.
Ja,
aber natürlich möchte der Bruder die Schwester auch mit. Ja, und es wird eben versucht. Also wir haben wirklich tolle Unterstützer und wir sind auch auf Unterstützung, wie ihr sagt, angewiesen.
Ich würde sagen.
Ja, aber es ist, wie gesagt, es ist wirklich ein ganz großer Unterstützerkreis.
Gibt es auch ein paar abgespacede Träume, die die haben? Also, was weiß ich, wenn man als Kind wollte, Jens, behaupte ich jetzt einfach mal, früher mal Astronaut werden und hat es nicht geschafft.
Er wollte Fußballer werden,
genau.
Profifußballer sind geworden.
Natürlich.
Und am besten beim HSV. Gehört Werder Bremen beim HSV.
Genau. Aber worauf ich hinaus will, gibt es Träume, die halt vielleicht so weit in der fernen Zukunft liegen, dass es halt sehr unwahrscheinlich ist, dass diese in Erfüllung gehen. Und realisieren die Kinder das dann vielleicht oder träumen sie trotzdem dann weiter?
Sie träumen weiter, weil wir viele Sachen versuchen zu ermöglichen. Und wie gesagt, ja, das ist, einigen ist auch gar nicht bewusst, dass ihr Leben kürzer ist als unser Leben. Die Eltern, die wissen das schon und die wissen, haben auch die Gewissheit, dass sie nicht so alt werden wie, ja, wie normale ihre Kinder und eventuell auch vor denen sterben. Aber ich glaube, die Kinder nicht. Nein, die sind also, einige setzen sich auch gar nicht mit dem Tod auseinander, weil wir
das
haben.
Das ist gut so, oder?
Ja, das ist auch gut so. Weil manchmal fragt man dann auch so, was, wenn unsere Begleiter oder Pflegekräfte sagen, so, wie stellst du dir das vor oder so? Die möchten manchmal da gar nicht drüber reden oder sagen, ja. Wir möchten auch die Eltern nicht belasten. Das ist manchmal auch so ein Schutz. Also die Kinder die schützen ihre Eltern auch, weil sie wissen, wie viel da schon, die.
Weil es gibt dann halt auch Kraft, ne?
Ja.
So ein bisschen, weil ich habe auch das Buch von Jens Sternreiter im Kopf, wo der kleine Junge ja auch die ganze Zeit am Träumen ist und der Mats sich da so gegen wehrt, bis er sich dann auf seine Welt so ein bisschen einlässt. Und dann sind die halt beide, das gibt den beiden so Kraft, so, obwohl der kleine Junge da halt.
Ich glaube auch, dass Kinder viel, viel stärker sind, als wir glauben.
Ja.
Viel, viel stärker sind und auch manchmal viel mehr nachdenken, aber es vielleicht gar nicht so zeigen, um uns zu schützen, uns so wie der Sternreiter das gesagt hat, die großen Menschen. Ne? Also das glaube ich, das ist so ganz, ganz, ganz stark.
Und manchmal kommen auch Familien zu uns in der Krise, also wo die denken, oh Mensch, jetzt an und die erholen sich dann wieder bei uns, weil wir halt ein echt multiprofessionelles Team sind, die dann praktisch gucken, aufs Kind gucken, aber auch auf die Eltern. Manchmal sind die Eltern am Ende ihrer Kräfte, die werden dann bei uns aufgenommen und bekommen dann auch ihre Möglichkeiten, sich zu erholen. Weil wie gesagt, das ist für die erstmal ganz schwer, wenn sie das erste Mal zu uns kommen. Weil die sind ja die ganze Zeit mit ihrem Kind und sind die Experten für ihr Kind. Und plötzlich müssen sie es loslassen und müssen das in fremde Hände geben. Das Kind, was so schon erkrankt ist. Ja, und dann merken sie aber, dass sie loslassen können. Und das gibt ihnen Kraft. Und das Kind merkt wieder, dass die Eltern zur Kraft kommen. Und das überträgt sich. Also wir haben schon ganz oft gehabt, wo ein Kind eigentlich zur Sterbebegleitung zu uns kommen sollte. Aber das ist dann nicht gestorben, die sind dann nach Hause gegangen. Also diese Krise ist dann abgewendet worden. Oder darf ich noch eine Geschichte erzählen?
Natürlich,
sehr gerne.
Und wir hatten einen jungen Jugendlichen, der ist mit seinem Papa gekommen und der hat früher ganz gerne geschwommen. Mhm. Ist ein begeisterter Schwimmer und dann ist er erkrankt und konnte nicht mehr ins Wasser. Und wir haben Therapiebad und jedenfalls hat er immer gesagt, ich möchte so gern noch mal schwimmen. Ich möchte in dieses Therapiebad. Und der Vater hat gesagt, das geht doch nicht. Und dann haben sich unsere Pflegekräfte überlegt, wie sie es machen können. Haben sich einen Plan gemacht, wie das geht und sowas alles. Und das, diese ganze Vorbereitung, bis sie im Wasser waren und bis er wieder raus war, hat fast 3 Stunden gedauert. Aber er ist ins Wasser gegangen. Und meine Kollegin sagt immer, sie vergisst niemals diesen Ausdruck von diesem Kind, was wirklich so glücklich war. Und jedenfalls sagt der Vater, das war so wunderbar. Wenn wir das nächste Mal wiederkommen, gehen wir wieder ins Wasser, das verspreche ich euch. Eine Woche später haben wir die Nachricht bekommen, dass der Kleine verstorben ist. Es war also eigentlich sein letzter Wunsch, nochmal zu schwimmen. Und das ist so, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut.
Ja, ich auch.
Und das ist so, wisst ihr so, das sind so, das Sehnsucht.
Ja.
Traum. Und wir versuchen, diese Sehnsüchte und Träume ihm zu erfüllen.
Ja. Das macht das so wertvoll, eure Arbeit. Das ist so, ich kann das eigentlich gar nicht oft genug sagen, wie wichtig das ist, dass es so Menschen wie euch gibt insgesamt, dass sie das ermöglicht. Und das ist so wichtig, so auch diesen wirklich kranken Kindern trotzdem noch viel Freude, Hoffnung und Mut zu schenken. Das ist einfach großartig, das muss ich einfach sagen. Ja.
Warum tust du das? Was daran erfüllt dich? Was hält dich da so an der Stange, dass du dich da auch so, ja gut, aufopfern ist jetzt ein starkes Wort, aber emotional so rein begibst. Man könnte das ja auch viel, viel nüchterner sehen, betrachten. Man muss sich ja nicht so involvieren in die ganzen Geschichten. Aber du gehst ja wirklich mit deinem ganzen Herz rein. Warum? Was erfüllt dich da? Was gibt dir die Motivation, das jeden Tag zu tun?
Ja, so. Ich mag gerne mit Menschen zusammen sein. Ich liebe Menschen. Ich mag gerne ins Gespräch gehen. Und diese Eltern und diese Kinder haben so viel zu erzählen. Und das ist oft noch Aufklärungsarbeit. Wie ihr sagt, Hospiz ist eigentlich Sterben. Und das ist so, ich möchte aufklären, dass es diese Kinder gibt, dass es diese Jugendlichen gibt, dass es diese Familien gibt. Und ich freue mich mal so, wenn ich dann im Kinderhospiz oder Jugendhospiz mit den Eltern an einem Tisch sind und die erzählen, die wollen erzählen, die wollen ihre Geschichte erzählen, weil die haben manchmal gar keinen Außenkontakt. Also zum Beispiel, wer feiert denn schon mit den Silvester? Weil da ist ja ein krankes Kind. So bei uns, diese Weihnachts- und Silvestertage sind immer sehr hoch frequentiert, weil da ist ein Pflegekräfte, die kümmern sich um ihr Kind und die können abends einfach mal ein bisschen feiern und mit anderen reden. Die haben auch so wenig Außenkontakt, also die sind sehr isoliert. Und das ist so, ja, ich freue mich einfach, die Geschichten zu hören und ich freue mich einfach, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und ich bin durch meine Arbeit auch viel gelassener mit meinen Kindern geworden. Also weil ich einfach so glücklich bin, dass es denen so gut geht und dass sie so, die sind so gelungen, wisst ihr, was ich meine? Die sind so wunderbar. Also die können so viele Sachen machen, die... Ja, die Kinderhospizkinder vielleicht nicht können.
Das finde ich ganz toll, dass du das gesagt hast, weil genau das öffnet nochmal wieder den Blick ganz anders. Ne? Weil es ist für uns ja alle, für uns meiste, sage ich mal so, es ist ja normal. Man hat irgendwo gesunde Kinder und es geht alles gut und alles läuft im Leben irgendwie ganz gerade, auch mit der Erziehung und mit den Kindern und alles geht in eine Richtung. Aber es gibt genau auch das Gegenteil. Ne? Und das ist wichtig und schön, dass ihr darauf hinweist und dass ihr da seid vor allen Dingen.
Genau, und das ist, glaube ich, das ist so meine Motivation. Ne? Also so aufzuklären, da sind Kinder und Jugendliche, die brauchen unsere Hilfe. Die möchten nicht als schwach oder irgendwie so gesehen werden, sondern das sind auch ganz normale Kinder und Jugendliche. Und die sind auch ganz normal. Und das ist das, wo, glaube ich, das ist so mein Fokus. Ne? Aber die brauchen halt Unterstützung, dafür sind wir da. Wir unterstützen die Eltern, wir unterstützen die Kinder, die Geschwisterkinder, die oft hinten rüberfallen.
Wenn wir jetzt gerade beim Unterstützen sind, das ist mir auch noch eine wichtige Angelegenheit. Wenn man euch unterstützen möchte, wie kann man das am besten machen?
Ja, mit Spenden. Also am besten wirklich spenden oder eben auch mit, wir suchen immer noch Pflegekräfte. Also wir suchen ohne Pflegekräfte.
Das ist, glaube ich, generell schwierig, heutzutage Pflegekräfte zu finden.
Genau. Und wir haben natürlich echt ein sehr spezielles Thema und also ich würde immer allen sagen, ja, kommt einfach, hospitiert einfach, guckt euch das einfach an, was für ein besonderer Ort wir sind. Also wie gesagt, ja, und Zeit spenden. Wir suchen auch ganz viele Ehrenamtliche, die uns unterstützen. Wir haben ja nicht nur das Kinderhospiz, das Stationäre, sondern wir haben auch ganz viele ambulante Stützpunkte. Da gehen natürlich die Ehrenamtlichen dann in die Familien einmal die Woche und spenden ihre Zeit. Also wie gesagt, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen.
Ja. Wo kann man euch finden im Internet? Hast du eure Webadresse?
Ja, ich würde sagen, die blenden wir ein.
Die kennst du, ne?
Aber du kannst sie gerne nennen für die Hörerinnen und Hörer, die nicht den Videopodcast auf YouTube stellen.
Deswegen habe ich das gesagt, lieber Christoph. Das
ist eine sehr gute Idee, ja.
Ja, manchmal habe ich auch gute Ideen.
Das stimmt, manchmal. Deswegen dauerte das ein bisschen, bis ich realisiert habe, jetzt war es meine gute Idee.
Aber jetzt hast du es gut verstanden. Also bitte, Liebe.
Also ihr findet uns unter www.löwenherz.de.
Danke.
Ich danke euch, ihr seid echt klasse. Das meinte ich mit dem Battle. Ne?
Ja, manchmal passt der nicht auf und dann muss ich ihn halt anstoßen.
Ja, natürlich, natürlich.
Genau. Wir erzählen an dieser Stelle mal nicht, was vorher alles passiert ist.
So, komm, bitte wieder zum Thema.
Genau. Ja, bei dir ist es ist dann halt auch, wenn du das alles siehst, wenn du das alles erlebst und wenn du auch ein bisschen an deine eigenen Erlebnisse denkst, deine Sehnsüchte und Träume, aber auch vielleicht an Begegnungen oder so, die dich zu diesem Charakter gemacht haben, der du heute bist, neben der Arbeit vom Kinderhospiz. Hattest du in deinem Leben vielleicht auch mal die ein oder andere, besondere Begegnung oder einfach ein Mensch oder sowas, der dich geprägt hat oder der dir vielleicht einen neuen Blickwinkel, eine neue Perspektive gezeigt hat, durch den du so einen Anstoß bekommen hast?
Mir ist eigentlich immer, meine Jobs sind mir immer so zugefallen. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt immer so Momente. Also das sind immer so, weiß ich gar nicht, ob ein Mensch gar nicht. Also es sind immer viele Menschen. Also immer da, wo ich war, war ich gerne. Und irgendwann war dann so die Zeit, wo man gedacht hat, ach, man könnte mal was anderes machen. Und es hat manchmal Umwege gegeben, aber eigentlich wollte ich immer Öffentlichkeitsarbeit machen und ich wollte immer zur Presse gehen. Und ich komme aus Cuxhaven und ich wollte eigentlich ein Volontariat machen, aber hatte überhaupt keine Beziehung für sowas. Ne? Wisst ihr ja, man muss Beziehung haben, um da irgendwie reinzurutschen und sowas. Das hatte ich nicht. Also.
Oder lange Haare haben. So war es bei mir. Ist tatsächlich so. Ich habe ein Volontariat gemacht, habe mich bei RTL beworben und ein super schlechtes Zeugnis. Und die haben mich einfach genommen, weil ich damals zu dem Zeitpunkt lange Haare hatte.
Das war innen.
Das war so. Das war die Wandstadt. Ja, genau.
Und heute hat er noch nicht mal mehr das.
Ja, da war ja der Return. Hat ein bisschen lange gedauert, aber der saß.
Nee, es sind eigentlich immer, also es sind immer so ganz viele Begegnungen. Wie gesagt, damals, als ich mein Volontariat dann gemacht habe in Delmenhorst bei einer ganz kleinen Zeitung, war zum Beispiel mein damaliger Chef, der war so sehr akribisch und da habe ich es von der Pike auf gelernt und ich bin zu Kaninchenzüchterveranstaltungen gegangen und sowas. Und das hat mir nie was ausgemacht, wenn alle meine Kollegen immer gedacht haben, oh, wieder sowas. Ich fand es einfach toll, diese Menschen kennenzulernen und diese Begegnungen. Also eigentlich waren immer so Vorgesetzte, aber ich hatte immer gute Menschen an meiner Seite, die gesehen haben, ja.
Wie du es ja eigentlich auch gesagt hast, es kommt immer so zur richtigen Zeit vielleicht der richtige Job, der einfach so passt. Wie du es ja auch gesagt hast, als du dann da hingegangen bist und dieses Vorstellungsgespräch war ja spontan. Du hast es gesehen und am nächsten Tag da gewesen und du wusstest, hey, das ist es.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch so im Leben. Wenn man was unbedingt will.
Ja,
ganz oft, wenn man in Sachen Energie reinsteckt und es nicht klappt und man dann sich einfach zurückzieht oder so. Die Energie, die ist ja schon reingesteckt worden. Und dann auf einmal kommt das irgendwie wieder zum Vorschein. Ne? Du hast ganz oft jetzt, also wir kennen uns ja wirklich nicht gut, aber in der kurzen Zeit, in der wir uns kennen, hast du ganz oft so zwischendurch, wenn mal so Themen oder Sachen waren, ja, dann soll es so sein, so, ne, gesagt. Mhm. So, das ist uns aufgefallen. Wie bist du an diese Gelassenheit gekommen? Hat die sich entwickelt oder war die schon immer da, dass du sagst, so, hey, ich lasse die Dinge auf mich zukommen und das wird alles schon so seine Richtigkeit haben, wie das passiert?
Ja, ich glaube ja, weil ich bin auch so ein grenzenloser Optimist. Also es gibt bei mir, ich bin auch immer eigentlich gut gelaunt. Also es gibt bei mir auch nicht irgendwie, wo ich denke so, oh, na klar, gibt es mal so, denkst, oh, das geht nicht weiter, gibt es bei mir nicht. Also es gibt immer eine Lösung für irgendwas. Und das ist, glaube ich, so, das ist aber in mir. Ich glaube, das ist schon von Anfang an. Ich bin vom Sternzeichen Löwe, das ist ja so ein sehr starker Charakter und sehr sonniger Charakter. Ja, also ich bin eigentlich...
Dann mache ich da so eine kleine Richtungsänderung bei der Frage. Dann frage ich mal, wie geht denn die Außenwelt damit um? Freunde, Familie, Bekannte, Unbekannte, wenn du so ein glücklicher Mensch bist, gelassener Mensch bist, wie kommt denn die Umgebung damit klar?
Ja, die einen mehr besser, die anderen weniger gut. Also wie gesagt, lass es wirklich auf mich zukommen. Und habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Also eigentlich komme ich immer meistens gut an,
okay.
Aber ich habe manchmal auch so eine poltrige Art, wisst ihr? Wenn, manchmal ist es ja so, dann möchte ich das unbedingt und dann muss ich mich doch dann sehr zurückhalten, dass ich dann nicht sage, ja, jetzt aber, also das ist meine Meinung. Ich muss schon, also das habe ich jetzt aber in den letzten Jahren gelernt, dass ich auch mal andere zuhöre.
Weil es begegnen mir viele Menschen, die mir dann erzählen, so, also die so eine ähnliche herzliche Art haben und so, die halt immer sagen, dass ganz viele Leute versuchen, das irgendwie aus denen rauszukriegen und so. Du kannst nicht immer gute Laune haben, kümmere dich. Doch, tatsächlich ganz, ganz viele so Sonnenschein oder so haben damit ganz oft Schwierigkeiten, weil meistens viele Menschen auch einfach unzufrieden sind mit ihrem Leben.
Aber es ist doch viel schöner, sich mit positiven
natürlich Menschen ist es zu schöner, aber
die eine Herzlichkeit
natürlich ist es schöner, echt, aber
was kennst du für Menschen?
Nee, ich kenne ja die das mir erzählt haben.
So.
Ne? Und die haben halt wirklich gesagt, dass das manchmal wirklich ein schwieriger Kampf ist und dass die sich so ein bisschen da auch zur Wehr setzen müssen oder sonstiges. Also das heißt, dir ist in dem Sinne jetzt nicht so da Gegenwehr passiert.
Nein.
Na, das ist doch super.
Für deinen Job, den du jetzt ja machst, ist das sicherlich aber sehr hilfreich, dein Gemüt, ne? Diese Herzlichkeit und dieses Offene und auf die Menschen zugehen, mit den Menschen zu unterhalten, oder?
Ja, weil wir bekommen auch ganz oft Angebote, Anrufe, also wie gesagt, ich stehe ja nun halt im Internet als Pressesprecherin, bekommen dann auch Unterstützer, die wirklich die tollsten Ideen haben, aber manchmal nicht umsetzen ist. Und da musst du natürlich mit ein bisschen Fingerspitzengefühl gucken, wie kriegst du sie dahin, dass sie uns doch helfen können? Wie stößt du die nicht vom Kopf oder sowas? Ne? Also das ist schon also wichtig dann so. Und immer freundlich sein. Ne? Also wie gesagt, aber dieses Freundlichsein habe ich eigentlich bei der Zeitung gelernt, weil wenn irgendwie ein Fehler im Artikel war, kriegst du Anrufe. Und ich war mal diejenige, die ganzen Beschwerden bekommen hat. Und da habe ich gesagt, das ist ja toll, dass sie angerufen haben. Hätten sie uns denn auch angerufen, wenn wir keinen Fehler gemacht hätten?
Das ist eine gute Frage.
Und dann waren die dann immer so, nee. Sag ich, ja, aber dann können wir ja ein bisschen plaudern. Und dann ist man so ins Gespräch gekommen und dann wusste ich ja, worauf die eigentlich so Wert legen oder was sie möchten und sowas. Und das hat mir so beibehalten. Also wie gesagt, dass man eben versucht, immer eine Lösung zu finden, weil alle, die bei uns anrufen oder uns helfen wollen oder sowas, meinen es ja nur gut. Ne? Aber wie gesagt, manche wollen Stofftiere zum Beispiel, alte Stofftiere spenden, weil sie denken, wir sind ein Hospiz, wo die Kinder dauerhaft sind. Die sind ja nicht dauerhaft, die sind ja nur zu Besuch, das sind ja unsere Gäste. Und die bringen ihre Stofftiere mit. Und dann können sie es nicht verstehen, warum wir nicht die Stofftiere haben wollen. Und da musst du natürlich immer ganz gut und gelassen bleiben und sagen, warum es so ist dann. Ne?
Mhm. Apropos Stofftier, aber ein Stofftier habt ihr immer, habe ich gesehen.
Ja.
Oh, den fand ich so klasse.
Den Maximilian.
Ja, super. Erzähl mal ein bisschen drüber.
Ja, Maximilian bitte. Löwenherz. Die Geschichte war, die sind damals, die Gründer, die sind zum Notar gegangen oder die wollten eben den Verein eintragen lassen und sind an einem Schaufenster vorbeigekommen. Da saß ein Löwe. Und da haben sie gesagt, das ist er. Und das ist das Maskottchen geworden. Und wir haben die ein bisschen verändert. Der hat jetzt so ein Herz mit Löwenherz dran. Genau. Und Löwenherz heißt ja Löwenherz von Astrid Lindgren. Okay. Genau. Und da passte der Löwe einfach perfekt rein. Und der ist ein paar Mal modifiziert worden, weil die Dame, die uns den genäht hat, den gibt's nicht mehr. Die hat uns aber dann die Schnittmuster zur Verfügung gestellt. Ja, und jetzt gibt's den Maxi.
Super.
Ja, und Maxi fliegt zum Beispiel auch ins All. Der ist neuest ins All geflogen.
Ach Quatsch.
Ja, mit einer Kooperationsklasse. Und die haben so ein Projekt in Physik gehabt und das ins All geflogen. Ach, toll. Also Maximilian erlebt schon ganz viel. Oder unsere Kooperationsschulen nehmen den mit auf Klassenfahrten und sowas. Also der sieht schon einiges.
Und ich glaube, der hat auch Träume und Sehnsüchte. Ich glaube schon. Also so erfüllt sie sich wenigstens alle, oder?
Das gehe ich davon aus.
Cool. Also in 2 Jahren hätte ich gerne Sabbat. Bei uns ist ja möglich, dass man Sabbat macht, 3 Monate. Mhm. Und ich würde gerne einmal den Jakobsweg gehen. Das ist zum Beispiel was.
Wow.
Ich würde also nicht die ganze Strecke, aber einen Teil dann einfach und so ganz allein für mich, also ohne Familie.
Beim Jakobsweg ist es ja eigentlich so, weil du sagst nicht die ganze Strecke, weil viele sagen ja, oh, das sind hier 800 oder irgendwas Kilometer. So, nee, Jakobsweg heißt eigentlich, man läuft von da aus, wo man wohnt. Von da aus pilgert man los. Das ist der Jakobsweg.
Das stimmt, und in Bremen geht hier einer los. Ne?
Das heißt ab Bremen. Ja? Das, ich weiß jetzt nicht, wie viele 1000 Kilometer das sind. Ne? Kannst du ja einteilen. Also, du hast ja keinen Stress, keine Zeit.
Ich habe
ja
3 Monate Zeit.
Du hast ja 3 Monate Zeit. Ja, genau.
Das ist der Jakobsweg von zu Hause los.
Ja, eigentlich im klassischen Sinne, Pilgerweg beginnt man zu Hause. So. Und das ist dann eben der letzte Teil der Strecke sozusagen.
Hast du schon wieder was gelernt?
Soweit ich das weiß.
Ich vertraue dir jetzt. Ne?
Ja. Ja, aber warum? Warum wäre das interessant für dich? Also geht es dir um den Jakobsweg oder um darum, so eine Reise zu machen, so einen Weg zu gehen?
So einen Weg zu gehen, so eine innere Einkehr, weil ihr erlebt mich ja, ich bin ja immer sehr offen, ein bisschen temperamentvoll und vielleicht mal wieder zu sich selbst zu finden. Also so mal so eine innere Einkehr.
Die Stille.
Die Stille, ja.
Kann ich gut verstehen.
Weil mein Leben ist wirklich turbulent. Also ich arbeite, ich habe Kinder, ich habe Familie, ich habe Eltern, Schwiegereltern.
Ja,
Hunde.
Ein Hund.
Ja, und deswegen, und manchmal so, weißt du, einfach mal so eine Zeit für mich. Ja,
genau. Was glaubst du, macht das mit dir? Oder was würde das mit dir machen?
Wahrscheinlich würde ich alle ganz doll vermissen. Aber dann vielleicht so eine innere Ruhe. Also weil manchmal, weil ich ja so viele Projekte immer habe. Also das ist ja nicht nur, dass ich ich engagiere mich zum Beispiel für unsere Kirchengemeinde oder ich engagiere mich im Sportverein und sowas. Das ist ja so, also nur so Zeit für mich. Also ich wünsche mir Zeit für mich.
Und was denkst du, wird dir schwerer fallen, den Weg zu gehen oder das Alleinsein?
Ich glaube, das Alleinsein, weil ich bin so gern mit Menschen zusammen. Ich liebe ja Menschen und den Austausch und das ist so, das liebe ich.
Ich glaube, wenn man das dann tatsächlich macht und diese Stille dann sucht bei diesem Weg, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass danach dieser Austausch noch viel intensiver sein wird, weil man einfach diese Ruhe, die Einkehr in sich selbst gefunden hat. Und wenn man dann wieder mit seinen Liebsten oder mit vielen anderen Menschen drüber redet, kann das noch viel intensiver werden, könnte ich mir vorstellen.
Ja, es mag sein. Aber das ist so, was ich gerne möchte. Meine Tochter macht ja in 2 Jahren ein Abi, das kommt dann genau hin. Und vielleicht hat die auch noch Lust, mit mir eine Reise zu machen, weil es ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass man mit ihr vielleicht so reist, weil die hat ja auch Sehnsüchte, Wünsche und sowas alles so, dass man nochmal auch diese Zeit intensiv genießt, bevor sie aus dem Haus geht.
Glaube ich, auch eine ganz wichtige Zeit, wenn das möglich ist, das zu machen, sollte man das, glaube ich, auch.
Definitiv, ja. Ich habe gerade vor ein paar Tagen, ist noch nicht lange her, mit einer Schauspielerin, Synchronsprecherin zusammengesessen, die ist den Jakobsweg gegangen. Mit ihrer damaligen Freundin.
Ja, von zu Hause aus.
Nicht von zu Hause aus.
Das macht mir Mut, dass ich doch nicht abrebenlos tigern muss.
Ich musste doch mal nachfragen.
Genau, soweit ich weiß, nicht von zu Hause aus. Und soweit ich weiß, auch die Hälfte der offiziellen Strecke. Und das war ganz spannend, dass sie davon erzählt hatte, weil man, also die haben sich dann auch teilweise ein bisschen getrennt, auch je nach Tagesform, sind dann mal so ein bisschen alleine, mal zusammengelaufen und haben auch Begegnungen gehabt mit unterschiedlichen Menschen und so. Das haben mir schon mehrere Leute, die den Jakobsweg gegangen sind, erzählt. Also der eine oder andere ist auch nach 2 Tagen umgekehrt und hat gesagt, ja, jetzt, ich bin ihn gegangen, um zu wissen, dass ich ihn nicht gehen muss. So.
Ja, auch eine interessante.
Auch interessant.
Ja.
Ne? Also ich habe schon die verrücktesten Geschichten gehört oder auch, dass du da wirklich Menschen begegnest und dass es alles so nicht so organisiert sein soll, dass man so ein bisschen so das Gefühl bekommt, man lässt alles auf sich zukommen. Ich finde Jakobsweg eine spannende Geschichte. Ich glaube, es ist egal, welchen Weg du gehst. Also ich habe meine Bergtour gemacht durch die Schweiz, quer über den Alpenhauptkamm auf über 3000 Meter Höhe und habe da wahnsinnige spannende Erfahrungen gemacht. Und so, ich glaube einfach so, dass man gerade in der heutigen rushigen Zeit einfach diese Momente, wie du sagst, ja auch vielleicht wirklich auch innerlich vermisst. Viele lassen das vielleicht gar nicht unbedingt so raus oder so diesen Wunsch oder unterdrücken das so ein bisschen, den Wunsch mal so ein bisschen nach Zurückgezogenheit, mal für sich selbst zu sein, weil wir vielleicht auch, wie seht ihr das, heutzutage kaum die Möglichkeit dafür haben. Immer am Handy, immer treffen wir Menschen, alles zivilisiert. Man ist ja kaum noch alleine mit sich selbst.
Naja, also stimmt in einer Hinsicht schon, aber ich klammer mich da mal wirklich aus, weil wir sitzen ja auch gerade hier. Also ich liebe diese Abgeschiedenheit und ich nehme mir diese Zeit, ne, und die brauche ich auch. Also, und da bin ich bei dir, dass es nicht unbedingt den Jakobsweg für mich geben muss. Okay, wenn man den so betiteln möchte. Also mir reicht es, wenn ich halt einfach mal so auch 2 oder 3 Monate nur für mich alleine sein kann. Ne? Mhm. Aber weißt du was? Ich bräuchte immer meinen Hund eigentlich dann dabei. Also jetzt habe ich ja nun keinen mehr, aber ich werde irgendwann wieder einen haben. Und ich glaube, der muss dabei sein. Also das ist so, ist es für dich auch so eine Idee, dass du sagst, würde ich den Hund mitnehmen oder willst du dann wirklich nur ganz alleine für dich sein?
Nee, das habe ich tatsächlich auch überlegt, weil ich hatte, die andere Idee war einfach, dass man sich ein Wohnmobil mietet, den Hund einpackt. Und dann entweder nach Richtung Dänemark hoch oder ich liebe auch Kroatien oder in die Richtung runter, aber dann mit Hund, damit ich nicht alleine bin. Also, ne, also nicht ganz alleine bin. Also wie gesagt, unser Biko ist auch so wie ein Therapiehund, der merkt deine Stimmung, deine Sehnsüchte, das merkt er schon. Auch, und ich liebe es zum Beispiel morgens, wenn das so ein bisschen die Sonne aufgeht und ich bin immer die Erste, die aufsteht, auf der Terrasse zu sitzen, Kaffee zu trinken und der Hund liegt zu meinen Füßen. Das ist schon, das ist für mich auch schon Luxus. Also dieses, es ist unglaublich schön, weil wir haben einen großen Garten. Und wenn ich jetzt bei dir auch so rausgucke, so mit diesem Rhododendron, wir haben auch überall Rhododendron. Man sitzt einfach, guckt ins Grüne und man kriegt den Kopf frei. Und das ist so, das könnte ich mir schon gut vorstellen mit dem Hund.
Ja, also jetzt, wo du das wieder gesagt hast, ich kann das natürlich total nachempfinden mit dem Hund. Und wie gesagt, noch trauere ich halt sehr um meine Sunny, aber ich bin halt auch echt ein Hundemensch. Und ich bin mir sicher, dass irgendwann mal wieder jemand anderes neben mir hier wohnen wird und neben mir liegen wird. Also ich kann das so nachempfinden, ganz doll.
Ja, Nicole, du hast, oder wir wünschen dir, dass du deine Offenherzigkeit, deine Warmherzigkeit beibehältst. Auch wenn du anscheinend nicht ganz klar zu wissen scheinst, wieso du sie hast. Du hast sie.
Ja,
das heißt,
es ist ein Geschenk.
Ja. Ich hatte ja gedacht, so Mensch, vielleicht erfährt man, wie du dazu gekommen bist, weil wir betrachten es als Geschenk.
Es gibt auch manchmal Menschen, die sind einfach die sind so, einfach da muss man das nicht hinterfragen.
Ist ja auch richtig.
Ja, also,
bei dir habe ich.
Ja, genau. Christopher hat dann aufgehört.
Sorry, und bei Jens habe ich schon lange aufgehört, nach der ersten Begegnung ihn zu hinterfragen.
Ja, sehr gut.
Habe ich wirklich meine Ruhe.
Nein, also vielen Dank, dass du zu Gast warst, dass du ein paar deiner Geschichten mit uns geteilt hast. Wir werden da den Abend bei euch da im Hospiz auch nicht vergessen. Die Lesung, also nicht nur du, sondern das muss man wirklich sagen, das ganze Kollegium, alle, die uns da wirklich herzlich empfangen haben. Es war ein ganz tolles Erlebnis für uns.
Wir kommen auch nochmal wieder.
Wunderbar. Ja, wir kommen bestimmt nochmal noch mal wieder.
Und es war auch so bereichernd und deine Bücher passen einfach zu uns. Das war so. Ja. Und die Stellen, die ihr rausgesucht habt, die passten einfach zu uns. Und ich glaube, das war, das hat sich
wir haben es auch, ne? Auch so empfunden. Ja, es war wirklich eine ganz wunderschöner Abend, auch unvergesslich für uns beide.
Ja, also wir sprechen da auch oft noch drüber, haben gesagt, ja, das war, also es bleibt so drin, ne?
Ja, das ist echt tief im Herzen.
Ja,
ist
so. Tief im Herzen.
Gibt's keine zwei Meinungen.
Schön. Ja. Nicole, dann alles Gute für deine Tätigkeit im Kinderhospiz Löwenherz und natürlich vor allem auch alles Gute für dich als Person weiterhin.
Danke dir.
Und bleib so, wie du bist, kann man an dieser Stelle sagen.
Ich schließe mich da komplett den Worten von Christopher an. Vielen lieben Dank.
Ihr beiden, es war mir ein Vergnügen mit euch. Ich habe euch ja, wie gesagt, im Februar kennengelernt. Und ihr seid einfach auch tolle Typen.
Danke.
Vielen Dank.
Danke.
Danke, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank.